Hallo zum Podcast ohne Namen und ihr werdet euch jetzt da draußen fragen, warum Podcast ohne Namen und was macht der Alex Bühler und der Stefan Schreier hier? Ja, was machen wir? Die Welt ist die Welt ist eine andere. Wir haben als Familienvater, aber auch als ganz normaler Menschen natürlich auch irgendwie Ängste, Sorgen und sowas. Und das ist der Grund, warum der Alex und ich uns überlegt haben, jeden Tag irgendwie so 20, 25 Minuten mit Leuten, ohne Leute, einfach darüber so zu sprechen, wie es uns geht. Das ist bewusst kein Politik-Podcast, keine Lageeinschätzung, Bewertung und schon gar nicht eine Hilfestellung im psychologischen Sinn. Ich hoffe, ich habe das wiedergegeben, Alex. Also es ist einfach.
Gut, aber es ist ja einfach das, was uns beschäftigt. Einfach
genau.
Und wie es uns beschäftigt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Also ohne Wertung vielleicht auch, also aber und ohne Garantie und ohne allzu sehr komplett darüber alles zergrübelt zu haben, aber einfach. Einfach das, was uns wirklich beschäftigt.
Genau, und nicht,
was uns berührt.
Und nicht nur uns, weil es beschäftigt ja alle Menschen draußen, wenn man sieht, was an Reaktionen in der Weltpolitik jetzt vonstatten geht. Und natürlich, ihr merkt das auch vielleicht an der Qualität. Wir wollten jetzt hier nicht irgendwie noch schnell ins Studio rennen, oder so, sondern einfach rough aufgenommen unsere Gedanken. Und ja, wie geht's dir denn, Alex?
Ja, also mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe gerade eben tatsächlich eine kleine Hilfsmaßnahme weitergeleitet. Da hat ein Freund mir eine Meldung von Flixbus weitergeleitet, die eben an zwei Sammelpunkten anscheinend in der Ukraine tatsächlich oder in Polen Leute aufsammeln und sie kostenlos nach Deutschland bringen. Also Flüchtlinge, die dann weiter versorgt werden sollen, was ja enorm wichtig ist, weil es sind ja, man geht mittlerweile, glaube ich, von 7 oder 10 Millionen Menschen aus, die aus der Ukraine fliehen werden, dabei sind zu fliehen, die auf dem Weg sind. Das ist schon eine ganz schöne Zahl, muss ich sagen, ja.
Ja, und die Deutsche Bahn, habe ich vorhin auch im Netz gelesen, bietet das auch an für alle Menschen mit einem ukrainischen Pass, dass sie wegtransportiert werden, nicht transportiert ist das falsche Wort, aber wegkommen können, genau heute am Mittwoch, dem 28. Februar 2022. Das ist, was meinst du damit, dass eine Hilfsmaßnahme, also eine Hilfsmaßnahme, ach so, nicht für dich persönlich, sondern was ist als
Hilfsmaßnahme? Nein, sondern für die Leute. Also ich habe das zum Beispiel jetzt in Gruppen eingespeist oder an Leute weitergeleitet, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die mit Ukrainern zu tun haben, sei es, weil sie selbst dahin fahren und selbst Hilfsgüter hinbringen wollen oder sei es, weil sie vor Ort sind oder sei es, weil sie Ukrainer sind, die weg wollen oder so, einfach um denen klarzumachen, es gibt Maßnahmen, es gibt Möglichkeiten wegzukommen. Mhm. Einfach, ja, um denen ein bisschen, weil ich glaube, dass das Hauptproblem, wenn man so will, jenseits der militärischen Aktionen ist die Unübersichtlichkeit. Keiner weiß, wohin er soll, wo er noch hin kann, welche Korridore offen sind. Es ist wirklich eine wahnsinnig unübersichtliche Lage. Es gibt teilweise kein Wasser mehr, kein Trinkwasser. Es gibt teilweise keinen Strom mehr. Zwischenzeitlich zum Beispiel war der Hauptbahnhof von Kiew, habe ich dann wiederum gelesen auf Twitter, wo man sowas immer liest, einfach lahmgelegt. Also es ist, glaube ich, eine wahnsinnig schwierige Lage für die Menschen, die unterwegs sind, die auf der Flucht sind, die irgendwie versuchen, sich in Sicherheit zu bringen.
Also falls ihr da draußen, die ihr zuhört, auch noch solche Informationen habt oder so, könnt ihr gerne auch hier an uns schicken. Wir haben jetzt noch keine Mailadresse speziell eingerichtet. Werden wir aber nachholen und die wird in den Shownotes zu finden sein. Das ist alles relativ schnell entstanden, die Idee hier raus. Mich würde noch interessieren, Alex, was machst du denn? Wir hatten ja im Vorgespräch schon kurz gesprochen, dass ich quasi mich nimmt das ja emotional derart mit, dass ich so das Gefühl habe, ich bin so gelähmt starre den ganzen Tag auf mein Handy, gucke, was passiert, jede kleinste Regung löst Unbehagen, bei mir noch stärkeres Unbehagen aus. Was machst du? Wie gehst du damit um?
Naja, ich starre auch aufs Handy, auf den Bildschirm, auf die Bildschirme. Also ich gucke auch die ganze Zeit drauf. Aber was ich halt wirklich interessant finde, ist, dass ich, also es gibt, also auf der einen Seite, wenn man sich, es gibt so ein paar Ebenen, das ist völlig absurd, aber auf der einen Seite ist diese militärische Konfrontation zwischen, ja, den Putin, sagen wir mal, nennen wir es mal Putin-Streitkräften und auf der anderen Seite irgendwie den Ukrainern, so zumindest sieht es nach Twitter aus, Twitter-Lagebild, wir sind ja jetzt mittlerweile alle Twitter-Generäle. Und also von den Corona-Experten zu den Twitter-Generälen, aber es sieht tatsächlich, also irgendwie, da scheinen die Ukrainer erfolgreich Widerstand zu leisten. Und dann siehst du auch gleichzeitig, dass Russen desertieren, dass sich in Russland selbst eine Art, zumindest eine kleine Oppositionsbewegung, aber Zehntausende eben sehr, sehr mutig, dem Putin entgegenstellen, da scheint irgendwas in Bewegung gekommen zu sein, was ganz lange irgendwie ja, unter der Oberfläche kochte eigentlich. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend und das ist etwas, was mich beruhigt. Also weil ich sehe, da haben wir diesen irren Machthaber, Mad Vlad, wie er mittlerweile genannt wird, ja, und der hat nicht mehr so die großen Möglichkeiten wie vorher, sondern der wird so ein bisschen, wirkt wie in die Enge getrieben und das, aus dieser Enge heraus scheint er noch mehr auszuteilen und das ist das Gefährliche, aber das zeigt eben, es sind auch Möglichkeiten da.
Also ich finde das total spannend, wie du damit umgehst, denn ich habe das gestern gemerkt, als die Push-Nachricht kam, dass das, ich weiß den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr, aber Atomwaffenarsenal in Betriebsbereitschaft versetzt wurde, so nenne ich das jetzt mal, merke ich so, wie bei mir tatsächlich innerlich so ein Film angegangen ist, alles andere ausgeblendet, sehr schlechte Nacht gehabt und ich habe für mich zum Beispiel entschieden, versuche so wenig wie möglich Schlagzeilen zu lesen, schon gar nicht in den einschlägigen Boulevardmedien, sondern konzentriere mich auf eine, wie ich finde, sehr seriöse Nachrichtenquelle einer großen nationalen Tageszeitung plus die verschiedenen Fernsehnachrichten am Abend. Aber ich finde es spannend, dass du das in Anführungszeichen die positiven Signale bei dir überhand nehmen, sage ich jetzt mal, bei mir tatsächlich so der Fokus eher nur auf dem roten Koffer liegt.
Ja, klar, also ich meine, dieser rote Koffer, also da ist schon, glaube ich, eine wirkliche Gefahr da. Also es ist schon näher am Atomkonflikt als vorher, ganz deutlich. Aber dieser Ukraine-Konflikt macht ja auch deutlich, dass das russische Militär bei weitem nicht so unglaublich gut aufgestellt ist, wie wir alle dachten. Und das interessant und wie vor allen Dingen Mad Vlad das dargestellt hat. Und daran sieht man doch deutlich, dass, also wenn das schon nicht so gut funktioniert, wie schlecht funktioniert dann das Atombombenprogramm? Also ich meine, ich möchte jetzt ja nicht unbedingt testen oder heraufbeschwören, das, um Gottes Willen, also gar nicht. Aber ich glaube, Putin spürt zum ersten Mal seit ganz langer Zeit die Möglichkeit einer Niederlage wieder. Und das ist, die ist reell vorhanden. Es sind erste Absetzbewegungen von seinen freundlichen Oligarchen um ihn herum vorhanden, die dann, ich meine, solche Sachen wie, da gab es, ich glaube, es gab hier schon wieder Klimaverhandlungen und der Leiter der russischen Delegation hat sich dann persönlich, in einem persönlichen Statement vor dieser Kommission erstmal entschuldigt dafür, dass Putin einen Angriffskrieg angezettelt hat. Der hat das wirklich, also das, was man, diese Worte, die man in Russland nicht hört, die, die verboten sind, Angriffskrieg und so weiter, Besetzung, das hat der in den Mund genommen und als offizieller, also als Privatmensch, aber quasi als offizieller Delegationsleiter wirklich, der hat sich dafür entschuldigt. Das ist unglaublich. Das ist wirklich, ich fühle mich ein bisschen wie in die späten 80er zurückversetzt. Ja? Also ein bisschen wie mit Gorbatschow. Als ob das irgendwie, als ob hier gerade ein Eis taut und das finde ich fantastisch.
Aber tatsächlich eine Nachfrage. Ich wiederhole mich da, weil ich das ja total erstaunlich finde, wie du all diese Signale super positiv bewertest und mein Fokus so stark auf diesem Koffer liegt. Ja. Hat das vielleicht bei dir auch so ein bisschen damit zusammen, wir haben auch noch gar nicht erklärt, wer wir so sind und sowas, weil um uns soll es ja jetzt gar nicht so mega riesig gehen, also im Sinne von, was machen wir beruflich oder so. Aber du bist, ich glaube, man sagt das richtig, Kriegsreporter oder Kriegsreporter gewesen und hast einiges erlebt. Genau. Kommt daher auch so ein bisschen, naja, Gelassenheit ist jetzt ein ganz doofes Wort an dieser Stelle.
Fatalismus. So, ja, es ist ein bisschen, naja, eine Mischung aus Gelassenheit und Fatalismus zu sagen. Also ja, also ich meine, es gab ja dieses eine Mal, als ich, also es war nicht einmal, aber also vor allem, diese eine, es ist so eine Serie von 3-4 Nächten, glaube ich, mir im Gedächtnis geblieben. Da war ich in Aleppo und es hat wirklich, ja, um uns herum, also musste halt schlafen gehen. Eigentlich, ich war einfach total müde, war draußen rumgerannt, es war echt heikel. Und es regnete halt Bomben und alles Mögliche und ja, was, also, und dann habe ich ein Aufnahmegerät draußen hingestellt und habe mir Kopfhörer aufgesetzt, habe Discworld gehört und mich damit in den Schlaf getrieben, sozusagen. Also das funktioniert immer ganz gut. Das ist eine Art autogenes Training bei mir. Und dann habe ich so aufgezeichnet mit dem Aufnahmegerät, was draußen lief. Und das Sound of War oder so habe ich das, glaube ich, genannt. Und habe ich auf jetzt muss ich überlegen, einer Audioplattform, einer berühmten Audioplattform, ne, wie heißt die eigentlich nicht mehr ganz so berühmt ist, aber immer noch sehr gut ist für Audio. Da habe ich es abgelegt und da hört man dann eben, wie diese nachts dieses Maschinengewehrfeuer läuft und wie Mörser da einschlagen und so das Übliche. Das sind Kriegsgeräusche. Und ich habe trotzdem geschlafen, weil ich einfach dachte, okay, wenn mir was passiert, passiert's. Und da kann ich nichts dran ändern im Prinzip. Ich kann da nicht raus aus diesem Haus, in dem ich da war. Und ich bin da eingeschlossen. Ich muss das durchstehen irgendwie. Und ich denke in dem Moment auch ganz, auch sehr stark an die Freunde und Bekannte, die jetzt zum Beispiel tatsächlich in Kiew eingeschlossen sind. Also gibt es den einen Wissenschaftler, der von Lukaschenko, so ein Weißrusse, der in Berlin gelebt hat, der ist von Lukaschenko schon am Anfang des weißrussischen und belarussischen Aufstands gefangen genommen worden, ist eingesperrt worden, kam dann wieder frei und ist jetzt, ist dann nach Kiew gegangen und zack, ist er jetzt mittendrin. Und dann die eine Kollegin, eine sehr, sehr tolle Schreiberin, die Andrea Jeska, die jetzt auch zack mittendrin steckt, jetzt irgendwo irgendwie versucht zu arbeiten in diesem Chaos, in diesem Kriegsgetrümmer. Und das ist einfach irre.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Wie mich würde noch jetzt interessieren, jetzt habe ich ja auch so schon relativ viel so von mir in Anführungszeichen offengelegt. Na. Wie gehst du denn dann damit um, auch als Papa?
Ja, ich weiß nicht, das also die Grausamkeit, die Beliebigkeit des Kriegsleides zu erzählen. Also ich tatsächlich versuche das noch irgendwie meinen Kindern auszublenden. Also ich habe tatsächlich auch nicht, also da sprachen wir ja schon drüber, dieses Gefühl, es könnten da Atombomben kommen, das habe ich eben zum Glück nicht. Und ich deswegen, aber dieses Kriegsleid, also wenn man dann sieht irgendwie, dass irgendwelche Kinder getötet werden, in diesem Krieg umkommen, dass da Eltern, also gestern irgendwie anscheinend, also nach irgendwelchen Twitter-Feeds, ist dann, war dann eine Familie unterwegs, wahrscheinlich auf der Flucht. Und angeblich ist da dann der Mann von Russen erschossen worden und die Frau angeschossen worden, ein Kind verletzt, und denkst so, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ich kann das meinen Kindern nicht erzählen. Ich möchte denen, ich sage ihnen nur, da passiert ganz Schlimmes, wir müssen uns um diese Menschen kümmern. Und ja, und die Ukrainer, die wir kennen, den versuche ich das dann eben, versuche ich ihnen klarzumachen, das betrifft die, das geschieht in deren Heimat. Und dann sind sie auch so, okay, aha, oh Gott, bei denen ist das Krieg. Und die können sich das, ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Wie gehst du damit um? Oder wie gibst du das an deine Kinder weiter?
Ja, ich war tatsächlich jetzt so ganz still, weil ich das mir überlegt habe. Also wir haben das am Anfang so gemacht, was wahrscheinlich jetzt nicht so ganz richtig war, wobei immer die Frage ist, was ist richtig oder falsch, aber wir haben natürlich seit letzter Woche hier permanent auch irgendwie die Breaking News auf dem Fernseher laufen gehabt, also permanent bedeutet so abends, ja, und da ist das dann schon auch so in das Gedächtnis reingekommen, dass dann mal beim Frühstück die Frage kam, was ist Krieg, was sind Bomben, und ja, natürlich auch so die Frage irgendwie, wie geht man damit um? Was darf man, kann man, soll man, muss man erzählen? Ich glaube, unsere Kinder, wir gehen jetzt nicht zu sehr ins Detail, sind ja in etwa gleich alt. Ich glaube, dass es so eine Grenze gibt, was man sagen kann, soll, muss und darf. Und ansonsten immer noch absolut versuchen sollte als Eltern, glaube ich, schon ein Bewusstsein zu schaffen, aber jetzt das Kind vielleicht nicht gleich auch altersabhängig irgendwie in so einen Erwachsenenstatus zu heben.
Genau, also das ist, glaube ich, das zerstört, glaube ich, wahnsinnig viel, also weil das
Genau, und ich merke aber tatsächlich auch irgendwie, nachdem es mir gestern wirklich so an die Nieren gegangen ist, dass es wirklich hilft, sich auch mal so bewusst irgendwie eine halbe Stunde, Stunde irgendwie vielleicht dann auch irgendwie, gehst mit den Kindern auf den Spielplatz oder so bewusste Ablenkung schaffen. Und ja, also ist schon, weiß auch gar nicht, ob das gleich thematisiert wird in der Schule dann schon so ad hoc oder so.
Ja, ich glaube, dass die Aktualität holt auch die Kleinen ein. Und ich glaube, das ist überall Thema. Ich glaube, da kommt man nicht drum herum. Aber ich glaube, es ist halt die Frage, was man draus macht. Ich meine, ich versuche mich daran zu erinnern, in meiner Schulzeit, was war da so der erste Konflikt, den ich bewusst mitbekam. Warte mal, ich bin ja ein bisschen älter, also gut Perestroika und so weiter, lalala, das haben wir schon sehr, sehr intensiv mitbekommen. Und dann 92, das war der erste größere Konflikt, der da auftauchte, und da war ich ja schon ein Erwachsener. Ich weiß gar nicht, ich weiß, dass ich einmal, da war ich aber auch schon über 10, da waren wir in Lima, in Peru. Und das war gerade eine Umbruchszeit, und da war ein Wasserwerfer so zu sehen, und der hielt die Leute in Schach. Und ein andermal waren wir auf dem Weg nach Bolivien per Eisenbahn, und da mussten wir durch ein Gebiet fahren, wo die Terrororganisation des Sendero Luminoso ab und zu mal Leute befiel und erschoss und so weiter. Ja, aber das, und da muss ich so 14 gewesen sein. Aber, also, ich glaube, das ist schon, diese Situation ist eine Ausnahmesituation, das ist seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr passiert. So nah, also, ich meine, 1992, der Jugoslawienkrieg, das war in etwa genauso weit weg wie die Ukraine, ne? Oder?
Ja, tatsächlich, ich habe das so, weil du ja schon erwähnt hast, ich ein paar Jahre jünger bin, war mir das so gar nicht so präsent, oder man hat es vielleicht gar nicht aktiv wahrgenommen. So. Ja, bleibt so die Frage, am Ende oder gegen Ende unseres ersten Podcasts. Was nun? Was machen wir?
Ich finde, also ich finde es ja, was ich ja total irre finde, ist, ich höre von ganz vielen Leuten, also jetzt nicht ganz vielen, okay, aber schon einigen Leuten, die zum Beispiel sich aufmachen, an die Grenze nach Polen fahren zum Beispiel und dort einfach Leute aufsammeln, egal wen, und denen helfen. Das ist völlig irre. Also ich meine, das ist eine Welle der Hilfsbereitschaft, die fahren, oder es gibt Leute, die fahren nach Ungarn, fahren dort an die Grenze, an die ukrainisch-ungarische Grenze, helfen dort Leuten, fahren nach Rumänien, fahren dort an die Grenze. Es gibt Leute, die fahren wollen in die Ukraine reinfahren, dort den Leuten helfen. Es ist eine irre Hilfsbereitschaft mit einer Einschränkung, die wichtig ist, finde ich. Ich glaube, man darf darüber eben nicht die ganzen Flüchtlinge vergessen, die auch eben sonst noch aus Afghanistan zum Beispiel kommen. Das ist so ein bisschen die Gefahr bei dem Ganzen, dass wir so auf diesen Konflikt starren, dass wir die, ich nenne es mal, vorherigen Konfliktopfer einfach vergessen. Das hat halt nicht passiert, aber selbst das, also ich glaube, da gibt es immer noch, also es tun sich viele, viele Initiativen auf, die versuchen, all diesen Bedürftigen und den Flüchtlingen und wo auch immer sie herkommen, zu helfen. Und das finde ich ganz grandios, ehrlich gesagt.
Das ist, wie ich finde, ein schönes Schlusswort unseres ersten Podcasts und auch wichtig, dass man trotz allem das Drumherum nicht vergessen darf, dass es auch noch andere Brennpunkte hier auf der Welt gibt. Ja. Und ja, Alex, bleibt zu hoffen, dass wir uns morgen an gleicher Stelle wieder hören.
Und ja, ich glaube, sollte uns nicht ein Tresor auf den Kopf fallen.
Genau, und ja, für alle da draußen, wie gesagt, nochmal der Hinweis, das ist alles ziemlich schnell und rough produziert. Und in den Shownotes, da schreiben wir dann eine E-Mail-Adresse und sowas rein. Und genau, haltet alle die Ohren steif. Sofern man das sagen kann, bleibt gesund, passt auf euch auf und wenn ihr mögt, bis morgen.
Genau, bis morgen dann.